ihr schon einmal etwas erlebt, bei dem ihr dann Schwierigkeiten hattet, später zu beschreiben, was ihr eigentlich erlebt hattet? Vielleicht ein einschneidendes oder wichtiges Ereignis, das euch bis in das Innere getroffen hat, aber als ihr später dann Menschen davon erzählen wolltet, habt ihr festgestellt, dass die Worte irgendwie nicht ausreichen. Worte spiegeln kaum die Gefühle wider, die man empfunden hat, oder auch die Gedanken und Assoziationen, die mit diesem Ereignis verbunden sind. Also kämpft ihr mit den Worten und sucht nach Möglichkeiten zu beschreiben, was denn da geschehen ist. Bei mir war ein solches Ereignis meine Bekehrung, die Geschichte, wie ich von einem Nichtchristen zu einem Christen wurde. Wie kam ich als gestandener Naturwissenschaftler und mit meinem Denken und Handeln sehr tief in der rationalen Welt verankert dazu, an einen Gott zu glauben, den man weder sehen noch messen kann? Das zu erklären, ist mir immer schwer gefallen. So kann ich sagen, dass ich mit Gott geredet habe, dass ich ihn gehört habe, obwohl ich keine mit den Ohren wahrnehmbare Laute wahrgenommen habe. Es hat sich auch kein Gespräch ergeben, so wie ein Gespräch zwischen Menschen, in dem Gott mir irgendwie akustisch geantwortet hätte. Trotzdem ist der Ausdruck, ich habe mit Gott geredet, die beste Umschreibung, die ich finden konnte, um das zu erzählen, was geschehen war. Ich habe Gott auch nicht gesehen. Trotzdem wäre das Bild des liebenden Vaters das Richtige, um meine Begegnung mit ihm zu umschreiben, denn das ist es, was ich empfunden habe. Und zu sagen, dass Gott während des ganzen Jahres, den dieser Prozess bei mir gedauert hat, beständig an meiner Seite war, ist auch erst eine nachträgliche Erzählung dessen, was geschehen war. Denn während dieser ja doch recht langen Zeit war das keineswegs so klar. Aber genauso gehen wir generell vor, wenn wir nach Worten suchen, um ein Ereignis adäquat zu beschreiben. Die sachlich korrekten Worte reichen irgendwie nicht aus. Also greifen wir zu Bildern, zu Analogien und zu Umschreibungen, um sich dem zu nähern, was da geschehen war, was da an Bedeutung und Konsequenz in diesem Ereignis gesteckt hat. Unser heutiger Predigttext ist ein solcher bedeutsamer Vorgang, bei dem Worte eigentlich nicht ausreichen, um zu beschreiben, was geschehen ist. Der Predigttext kennzeichnet, wie Inge schon betont hat, den Übergang von der Weihnachtszeit zur Passionszeit. Zu Weihnachten feiern wir Jesus als das Kind, das gekommen ist, um uns zu retten, und in der Passionszeit die Erfüllung dieser Rettungstat im Leiden und Sterben Jesu. Der Predigttext steht in Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Unser Text erzählt den Kontext selber. Johannes ist ein Nachfolger und Prediger Jesu. In einer Zeit, in der die Verfolgung des Christentums eingesetzt hat. In alter Zeit wurde als Verfasser der Evangelist und Jünger Jesu angenommen, was aber heute mehrheitlich bezweifelt wird. Der Verfasser der Offenbarung nimmt an keiner Stelle in Anspruch, der Apostel Johannes zu sein, und die Art und Weise, wie er sich in dem Text vorstellt, entspricht auch nicht der Art und Weise, wie Johannes in den Johannesevangelium oder in seinen Briefen sich vorgestellt hat. Der hier schreibende Johannes entstammt also vermutlich einer Prophetenschule, die auch auf den alttestamentlichen Traditionen der Prophetie beruhte. Ebenso kann vermutet werden, dass er aus Kleinasien stammte, denn die hier genannten Gemeinden, an die er schreibt, also Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Laodicea und Philadelphia, sind alles Städte im Hinterland von Ephesus in Kleinasien. Die Offenbarung wird normalerweise datiert auf das Jahr 95 nach Christus, also in eine Zeit, in der die eigentlichen Apostel bereits verstorben waren. So wird ja zum Beispiel angenommen, dass Petrus und Paulus im Jahr 60 nach Christus bei der Christenverfolgung durch Nero ums Leben gekommen sind. Aber nach dem Ereignis um Nero herum ist der Druck auf die Christenheit weiter gewachsen. Die Christenverfolgungen haben zugenommen, und so wird Johannes auf die Insel Patmos verbannt, wo er sich befindet, als ihm die Begegnung widerfährt, die in unserem Predigttext beschrieben ist. Was Johannes gesehen hat, beschreibt er in den Versen 12 bis 16. Doch die Art und Weise und die Bildhaftigkeit und Symbolik, die der Text zum Ausdruck bringt, legt nahe, dass das, was er beschreibt, nicht unbedingt das ist, was er mit seinen Augen gesehen hat. Nur eins ist klar: Ihm ist Jesus, der Auferstandene, begegnet. Ich habe versucht, im Internet ein Bild zu finden, wo Künstler vielleicht dieses Bild, was Johannes hier beschreibt, darstellt. Aber von allen Bildern, die ich so gefunden habe, war ich irgendwie enttäuscht. Das Bild, das ich selber im Kopf hatte, war irgendwie völlig anders. Also habe ich mir gedacht, lass die Worte für sich sprechen und jeder möge sich sozusagen das Bild selber formen in seinem Kopf. Als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle und wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Da kommt schon einem an die eine oder andere Vorstellung, aber jedes, was Vorstellung, die man in seinem Kopf von diesem Bild macht, ist natürlich geprägt für das, von dem, was wir so gewohnt sind zu sehen. Aber dieses Bild ist voller Symbolik. Symbolik, die von vielen Kommentatoren auch recht einheitlich erläutert wird. Die Zahl 7 kommt hier zweimal prominent vor. Die Zahl 7 ist in der jüdischen Tradition die jüdische Zahl der Harmonie, die Zahl der Vollkommenheit von Gottes Plan. 7 steht also hier, dass das genau geschieht, was Gott geplant hat, und zwar vollkommen. Die Leuchter, in der die Gestalt steht, stehen für die Gemeinden, die christlichen Gemeinden Jesu. Jesus steht hier also inmitten der Menge der christlichen Gemeinden. Und zwar die Gemeinden, die es nach Gottes Plan geben soll. Die Sterne in seiner Hand sind ebenfalls mit diesen Gemeinden verbunden. Das ist eine etwas längere Argumentation. Sterne sind im Altertum die Bilder für Boten, für göttliche Boten. Wenn wir also den Berufsstaat von Gott betrachten, sind dies Engel. Engel sind die Boten Gottes nach alttestamentlicher Tradition. Im zweiten Kapitel der Offenbarung schreibt Johannes Sendschreiben, und zwar an die Engel der Gemeinden, die hier genannt sind. Daraus kann man schließen, dass mit Engeln hier nicht irgendwelche Boten gemeint waren, sondern ganz spezielle Boten, nämlich die Vorsteher und Leiter der Gemeinden, die die Aufgabe hatten, das Wort Gottes zu verkündigen. Also die Sterne sind verbunden mit den Gemeinden, und zwar an die Führer der Gemeinde. Das Gewand, das Jesus hier anhat, ist traditionell das Gewand eines Hohenpriesters, also eines Mittlers zwischen Gott und den Menschen. Die Beschreibung der Haare, der Augen, der Stimme erinnert an eine andere Prophetie, und zwar die Prophetie im Alten Testament im Buch des Daniel, Kapitel 7, Vers 9, wo Gott in dieser Weise beschrieben wird. Jesus strahlt hier also göttliche Macht aus, ist ein Ebenbild Gottes. Die weißen Haare, die leuchtenden Augen, die Donnerstimmen, all das ist Kennzeichen der gewaltigen Macht und Stärke Gottes. Jesus wird hier also beschrieben als der Gewaltige, der Gottnahestehende und der Mächtige. Das Golderz, den Füßen der Gestalt, kennzeichnet etwas sehr Wertvolles und sehr Festes in alter Tradition. Und da es die Füße sind, ist es die Grundlage, auf der die Gestalt steht. Die meisten Interpreten und Kommentatoren sehen darin die glühende Liebe Jesu für die Menschen, die die Basis der Beziehung zwischen Gott und Menschen darstellt. Das Schwert ist recht simpel. Da gibt es andere Bilder, die ebenfalls in dieser Richtung vorkommen in der Bibel. Kennzeichnet das Wort Gottes. Das Wort Gottes kommt aus dem Mund und ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, was sowohl schützt als auch verletzt. Und das Licht aus dem Gesicht, das scheint, ist schließlich das Licht der Wahrheit, das das Dunkel erhellt und alles ans Licht bringt, was verborgen ist. Johannes sieht hier also den auferstandenen Jesus, aber er sieht nicht Jesus, den Zimmermann, oder Jesus, den Meister, der Jünger, oder Jesus, den Gekreuzigten, oder Jesus, unseren Bruder, noch nicht einmal Jesus, den liebevollen Herrn. Er sieht Jesus, den Erben des Reiches Gottes, in all seiner Macht und Herrlichkeit. Es ist göttliche Macht, die aus Jesus strahlt. Und Johannes reagiert genauso wie Moses, als er dem Abglanz Gottes begegnet ist, oder genauso wie die Jünger, wie wir es gerade in der Lesung gehört haben. Er fällt zu Boden, ist wie tot. Er ist überwältigt von der Macht, die alles beherrscht und dem niemand widerstehen kann. Die Reaktion von Johannes ist eine Reaktion, die aus Furcht kommt. Furcht um das eigene Leben, Furcht vor dem, was diese Macht mit einem anstellen kann, und dem Bewusstsein der Hilflosigkeit, wenn man einer solchen Macht ausgesetzt ist. Die Gestalt ist zum Fürchten, denn wenn wir etwas gegenüberstehen, dessen Macht wir nur erahnen können, wo wir überhaupt nichts machen können, überhaupt nichts gegensetzen können, dann ist die normale Reaktion Furcht, entweder Angst oder im besten Fall Ehrfurcht. Doch Jesus wendet sich Johannes zu und tröstet ihn. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. fürchte dich nicht, sagt Jesus. Genauso wie Gott es an vielen Stellen zu seinen Propheten sagt und so wie es auch in der Lesung, die Inge gelesen hat, gesagt wurde. Wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen nachfolgen. Gott ist unser Vater, er hat uns erschaffen. Jesus ist für uns in den Tod gegangen, er hat alles gegeben, um uns zu retten. Wovor sollten wir uns dann eigentlich fürchten? Jesus will gar nicht zum Fürchten sein, genauso wenig wie Gott zum Fürchten sein will. Es ist nicht Jesus, der diese furchtbare Gestalt annimmt. Es ist Johannes, der diese Gestalt so sieht. Das ist die Natur von solchen vom Geist eingegebenen Visionen. Und die göttliche Macht Jesu ist ja nicht nur ein Thema hier am Anfang der Offenbarung, sie ist ein Thema in der gesamten Offenbarung. Und diese Macht, die Jesus hat, Christen lieben diese Macht entweder oder sie können nichts damit anfangen. Johannes ist in einer Situation, die verständlich macht, warum diese Macht so wichtig ist. Er gehört zu einer verfolgten Minderheit im Römischen Reich. Die Juden machen gegen diese neue Sekte mobil. Die Römer benutzen die Christen wegen ihrer merkwürdigen Vorstellung von Nächstenliebe und Gemeinschaft als Sündenböcke und Löwenfutter. Und Johannes ist vertrieben aus seiner Heimat und muss im Exil sein Leben auf der Insel Patmos verbringen. Christen zur Zeit des Johannes waren bedroht in ihrer Sicherheit und in ihrem Leben. Da ist es ganz natürlich, dass man diese Macht von Jesus willkommen heißt. Endlich ist da jemand, der sich für einen einsetzt. Endlich ist da jemand, der der Macht der Römer und der Juden etwas entgegensetzen kann. Endlich ist die Zeit der Vergeltung, der Rache und der Gerechtigkeit gekommen. Der Machtlose und Unterdrückte findet Hoffnung in der Macht, die sich für ihn einsetzt. Das ist ein Thema, das auch in den Psalmen immer wieder zum Ausdruck kommt. Es beten die Unterdrückten, die Verfolgten, die Vertriebenen, die Rechtlosen, die Hilflosen, die den Mächten dieser Welt hilflos ausgesetzt sind, die aus eigener Kraft nichts tun können und denen deswegen nichts anderes übrig bleibt, als auf die Knie zu fallen und Gott um Beistand zu bitten. Das Thema dieser Bitten, kann man in den Psalmen nachlesen, ist auch hier dasselbe. Herr, verschaffe mir Recht. Herr, zerstöre deine Feinde. Herr, demütige die, die mich verfolgen und die mich quälen und die Lügen über mich verbreiten. Es ist naheliegend, dass Johannes dieselben Gedanken gehegt hat. Und dann begegnet ihm Jesus. Und das Wichtige an dieser Begegnung für Johannes ist die Macht, die Jesus als rechte Hand Gottes besitzt. Er ist der Erste und der Letzte, das heißt, er ist der Erste der Schöpfung und der Letzte, der im Konflikt mit den widergöttlichen Mächten zurückweicht. Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Lebens in der Hand. Er ist gestorben, er hat den Tod erlitten, er ist hindurchgegangen durch das Tor zum Totenreich. Und er ist wieder auferweckt worden. Er ist lebendig geworden. Er hat den Tod überwunden. Und deswegen haben wir Leben. Aber welchen Fokus Johannes in ihm sieht, sieht man an dem letzten Wort in unserem Predigttext. Jesus hat den Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Hölle, nicht des Himmels. Was immer die Tradition oder die Vorstellung biblischer Texte oder unsere eigenen Vorstellungen bei dem Wort Hölle uns vorstellen lassen, es ist der Gegensatz zum Himmel. Wo Himmel das Leben in Gottes Nähe ist, ist Hölle ein Leben fern von Gott. Wo Himmel ein Ort ohne Tränen ist, ist Hölle ein Ort der Trauer, des Unglücks und des Leidens. Jesus hält den Schlüssel zur Hölle in der Hand, das heißt, er entscheidet, wer da hineinkommt und wer nicht. Und ich bezweifle, dass Johannes dich selber meinte, als derjenige, der der Macht Jesu ausgeliefert ist und in diese Hölle hineinkommt. Er als Unterdrückter und Verfolgter, als Rechtloser und Gequälter sieht die Menschen an diesem Ort, die ihn unterdrücken, die ihn quälen, die ihn verfolgen. Es ist dasselbe Thema wie in vielen Stellen in den Psalmen. Gott verschaffe mir Recht, Gott bestrafe deine Feinde, Gott demütige die, die mich unterdrücken. Es ist ein Gebet, das auch heute noch viele Menschen sehr gut nachvollziehen können. Es gibt ja die Organisation Open Doors und die hat einen Weltverfolgungsindex aufgestellt von Ländern, die Christen besonders verfolgen. An den Stellen 1 bis 3 liegen Nordkorea, Afghanistan und Somalia. Die Situation in Nordkorea dürfte sehr ähnlich sein zu der Situation, in der sich Johannes hier befunden hat. Ein Regime, das die eigene Herrscherfamilie als Götter anbeten will. Eine Diktatur, die Recht beugt und Gewalt lebt. Eine Gesellschaft, die keinen Raum kennt für abweichende Meinungen oder gar einen eigenen Glauben. Wer hier Jesus nachfolgt, ist mit dem Tod bedroht. Wundert es da, wenn die Menschen von einer Macht träumen, die alle diese weltlichen Mächte zerschmettert? Es ist doch wünschenswert, dass jemand daherkommt und die Unterdrücker unterdrückt, die Gewaltbereiten Gewalt antut, die Mörder ermordet und die Hochmütigen in den Staub wirft. Das ist es, was Johannes in dieser Gestalt sieht. Das sind die Bilder, die in unserem Predigttext auftauchen. Doch so sehr ich mit meinem Verstand diese Gefühle und diese Gedanken nachvollziehen kann, so sehr ich mit meinem Kopf die Verfolgten, Unterdrückten und Rechtlosen folgen kann, mit meinem Herzen vermag ich es nicht. Ich lebe in einem Land, in dem ich meinen Glauben frei ausüben kann, in dem Recht und Ordnung herrscht, soweit es in einer menschlichen Gesellschaft Recht und Ordnung geben kann. Für mich ist Unterdrückung und Rechtlosigkeit etwas, was ich in den Nachrichten höre, aber nicht selber erlebe. Das ermöglicht es mir, mich von diesen Ereignissen zu distanzieren. Das ermöglicht es mir, die Frage zu stellen, wie man denn Unterdrückung und Gewalt bekämpfen kann, mich nicht mit einem nach Vergeltung dürstenden Herzen zu denken, sondern mit einem Herzen zu denken. Auch die Forderung nach Gerechtigkeit steht bei mir nicht im Vordergrund, denn wenn Gott danach handeln würde, was gerecht ist, dann wäre ich doch selber verloren. Und damit frage ich, ob man nicht selbst zum Unterdrücker wird, wenn man die Unterdrücker unterdrückt. Ob man nicht selbst zum Gewalttäter wird, wenn man den Gewalttätigen Gewalt antut. Ob man nicht selber zum Mörder wird, wenn man Mörder ermordet. Und ich frage mich, was aus der guten Botschaft des Evangeliums wird, wenn Gott all diese Dinge an meiner Stelle tut. Gewalt erzeugt Gewalt. Und die Spirale der Gewalttätigkeit hört dann niemals auf. Dies gilt auch dann, wenn die ultimative Gewalt, Gottes Gewalt, ins Spiel kommt. Und die Botschaft, die Jesus im Neuen Testament verkörpert, ist auch eine vollkommen andere als die, die Johannes in unserem Predigttext zum Ausdruck bringt. Das Neue an Jesus ist nicht die göttliche Gewalt, die gab es schon im Alten Testament. Das Neue ist die Botschaft aus der Bergpredigt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen, und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem halte auch die andere hin, und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Diese Botschaft ist in dem Bild, das Johannes hier zeichnet, und auch in der ganzen Offenbarung des Johannes ziemlich stark in den Rand gedrückt. In unserem Predigttext sind es ausschließlich die Füße aus Golderz, die diese Haltung zum Ausdruck bringt. Die Liebe, die Gott für Menschen empfindet, ist die Basis von allem. Aber nicht nur die Liebe zu den Unterdrückten, sondern auch die Liebe zu den Unterdrückern. Liebe zu allen Menschen, nicht nur zu den Verfolgten, sondern auch zu den Verfolgern. Und wenn es jemanden gibt, der wirklich und echt liebt, so wie Jesus das tut, dann ist das Auge um Auge, das Zahn um Zahn automatisch Vergangenheit. Dann will man nicht nur die Ungerechtigkeit vergelten, man will sie beseitigen und Vergangenheit werden lassen. Doch mit dieser Botschaft aus der Bergpredigt hat man ein Problem. Die Unterdrücker und Gewalttätigen haben ja gar keinen Grund, von ihrer Gewalt zu lassen, und sie haben keinen Grund, mit ihrer Gewalt aufzuhören, wenn man so handelt, wie das Jesus in unserer Bergpredigt auffordert. Dem Feind vergeben, ihm die andere Backe hinhalten und ihm auch noch den Rock zu geben, funktioniert nur, wenn der andere ein Gewissen hat. Das hat man in der menschlichen Geschichte durchaus das eine oder andere Mal erlebt. Aber die Obrigkeit zur Zeit der Christenverfolgung hatte ein solches Gewissen nicht. Und ich bezweifle, dass die Obrigkeit in Nordkorea ein solches Gewissen haben. Oder die islamistischen Milizen. Oder die Diktatoren des Nahen Ostens. Und wer kein Gewissen hat, lässt sich von solchen Gesten nicht beeindrucken. Und dann nimmt die Gewalttätigkeit kein Ende. Und deshalb ist die göttliche Gewalt, mit der Jesus hier auftritt, trotzdem notwendig. Aber nicht, um die Feinde zu zerschmettern. Nicht um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern um die Mechanismen außer Kraft zu setzen, die durch Armut, durch Macht und Rechtlosigkeit unsere menschlichen Gesellschaften quälen. Und die Schwierigkeit ist, dass wir Menschen das bis heute nicht geschafft haben. Wir haben gar keine Vorstellung davon, wie das funktionieren soll. Was uns fehlt, ist wirklich ein Bild, ein Beispiel, irgendeine Idee, wie das denn passieren soll. Johannes in seiner Offenbarung stellt sich noch kriegerische Gewalt als den Mechanismus vor, die diese Änderung bewirken soll. Ein Krieg, den die göttliche Gewalt Jesu entfesselt. Ein in der christlichen Geschichte oft gegangener Weg im Laufe der Jahrhunderte war das Befolgen von Gesetzen. Und so, als könnte man die Menschen besser machen, indem man sie zwingt, gut zu handeln. Moderne Weltvorstellungen wie der Kommunismus liegt im Kapital die Ursache für all das Böse und denkt, dass er Unrecht beseitigt werden kann, indem man die großen multinationalen Konzerne zerschlägt. Oder ganz aktuell, die rechten Kräfte der Gesellschaft versuchen, die Gefühle für Heimat und Identität zu benutzen und erzeugt Feindbilder, um dadurch für die, die sie für richtig halten, Identität zu schaffen und Solidarität und Zusammengehörigkeit. All diese Versuche von Menschen haben aber nur den Effekt, dass Gewalt und Unterdrückung immer wieder in neuen Gewand auftreten, sie aber nicht beseitigen. Krieg ist lediglich Krieg, das Erzwingen von Gesetzen ist lediglich Zwang, eine Zerschlagung von Kapital ist lediglich Zerstörung und das Ausgrenzen von Fremden ist lediglich Ausgrenzung. Was immer wir Menschen tun, um den Himmel auf Erden zu schaffen, es gelingt uns nicht. Und deshalb bleibt uns auch heute nur die Hoffnung auf den wiederkommenden Jesus. Er ist nicht nur mit der göttlichen Macht ausgestattet, er besitzt auch göttliche Weisheit. Er besitzt die Weisheit, Wege zu finden, wo wir keinen Weg sehen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, aber ohne die Liebe zu vergessen. Gott wird die Gewalt beseitigen, aber ohne Gewalt anzuwenden. Gott wird die Unterdrückung beseitigen, aber ohne die Unterdrücker zu unterdrücken. Gott wird die Tränen abwischen, und zwar für alle, die sich ihm öffnen und auch von denen, die auf der Erde gelebt haben und Unrecht getan haben. Das ist die gute Botschaft des Neuen Testaments. Die Bilder, die Johannes in seiner Offenbarung verwendet, die sind uns größtenteils fremd geworden. Aber die Botschaft, die er überbringen will, ist aktuell bis heute. Amen.